Read, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Bücherpodcast Eat, Read, Sleep und zwar diesmal zu einer ganz besonderen Folge.
Ja, denn unser Podcast, der wird ein Jahr alt und das möchten wir mit euch gemeinsam feiern.
Und deshalb haben wir euch eingeladen, heute mit uns zu diskutieren über ein ganz besonderes Buch, nämlich über den neuen Roman von Judith Herrmann Daheim.
Ja, genau. Und wir möchten auch mit euch Literaturwissen testen, natürlich wie immer. Aber diesmal ist unser Quiz ein bisschen anders. Wir haben nämlich Hörer dabei und Hörerinnen. Und dann sind Daniel und Jan nicht die einzigen, die sich bei den Antworten blamieren können, denn ich kann mich gar nicht blamieren, weil ich nämlich nur die Fragen stelle diesmal. Yes!
Na, das wollen wir erstmal sehen, denn wir haben uns Unterstützung eingeladen tatsächlich für unsere Diskussion, aber auch für das Quiz. Wir haben Hörerinnen und Hörer dabei, mit denen wir heute gemeinsam über Judith Herrmann diskutieren und gemeinsam eben auch darüber diskutieren, was denn die Antworten auf Katharinas Fragen sein werden.
Aha.
Mein Name
Dein
ist,
Name.
Genau. Das Wichtigste ist gleich hinterher. Mein Name ist Jan Ehlert.
Und das Zweitwichtigste, mein Name ist Daniel Kaiser.
Wie, und das ist jetzt das Drittwichtigste, oder was? Na toll. Also ich bin Katharina Marenholz und wir sind alle Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Und seit einem Jahr könnt ihr uns immer zuhören, wenn wir hier in unserem Podcast Eat, Read, Sleep über Bücher diskutieren und uns kleine Geschichten erzählen.
Und das ist heute besonders. Ihr könnt uns heute nicht nur hören, sondern ihr könnt uns auch sehen. Denn zum ersten Mal haben wir auch eine Videofolge aufgenommen von Eat, Read, Sleep mit einem exklusiven Blick hinter die Podcast-Kulissen.
Und wenn ihr uns bis jetzt aber nur hört, wie gewohnt, den Podcast und denkt, nee, das möchte ich auch sehen, das könnt ihr denn, diese Videofolge, die findet ihr auf unserer Homepage ndr.de/eatreadsleep.
Ja, einfach mal da reingucken. Und wir möchten uns jetzt schon mal direkt am Anfang, das ist immer gut, mit einem Dankeschön zu beginnen. Wir bedanken uns jetzt schon mal bei Claudius Hinzmann und Thorsten Schmidt, die diese Produktion, diese aufwendige, für uns ungewohnt aufwendige Produktion betreuen. Und natürlich auch vielen Dank an unser tolles Redaktionsteam Maren Ahring und Stefan Ford, ohne die wir das hier alles gar nicht machen könnten.
Und wir befinden uns hier in diesem Podcast-Studio, aus dem wir seit einem Jahr Eat, Read, Sleep senden, aus dem Radiohaus am Hamburger Roten Baum. Und das, wir haben uns heute ein bisschen aufgebrillt, ja, so ein bisschen schick gemacht. Also so viele tolle Bücher, Deko-Sachen stehen hier normalerweise nicht rum. Vielen Dank an Birgit Labs. Und einer dieser Stapel, der ist bei mir als
Daniel.
Das ist gerade eine, ich bin unschuldig, fast eine Kamera umgekippt. Einer dieser Bücherstapel steht bei mir als Dauerleihgabe in einem meiner Büros. Und hier ist Where the Magic Happens. Also hier nehmen wir immer unseren Podcast auf. Hier steht auch der Flügel, auf dem wir manchmal spielen, wenn es um Musik geht und so. Und ihr seht im Hintergrund, seht ihr die Regie. Thorsten und Claudius, winken wir mal.
Genau. Und Stefan Hallo. Winkt schildkrötig von der Seite.
Halt, genau,
Stefan muss sich verstecken hinter einer Scheibe.
Und hier findet alles statt und ihr seid heute ganz nah sozusagen auch visuell einmal dabei.
Aber auch wenn ganz, ganz viel neu ist dabei, das Wichtigste soll natürlich so sein, wie es immer ist. Wir werden auch diesmal wieder über Bücher sprechen, über neue Bücher, über alte Bücher. Und das vielleicht Allerwichtigste, es gibt auch diesmal etwas zu essen.
Und diesmal haben nicht wir füreinander gekocht, sondern als Geburtstagskind muss man das ja auch nicht, sondern wir werden heute bekocht oder anders gesagt, wir werden heute bebacken.
Die literarische Vorspeise.
Was kommt denn da?
Ja, da kommt diesmal ein ganz besonderer Gast, nämlich der legendäre, berühmt-berüchtigte Küchencoach von Daniel. Das ist Marco, dem wir hier alle schon sehr, sehr viel leckeres Essen verdanken. Hallo Marco.
Hey. Hallo Marco.
Eine tolle Torte hast du, aber du kochst ja immer mit Daniel zusammen oder wahrscheinlich für Daniel oder so. Erzähl doch mal, wie ist denn das, wenn ihr da zusammen in der Küche steht?
Daniel die richtige Präposition ist, weiß ich nicht ganz genau, aber es ist mittlerweile ein ganz guter Elfer geworden und macht immer Spaß. Also wir kochen wirklich von bis alte Rezepte, neue Rezepte, manchmal mit hunderte Zutaten, die elfte auch nicht vorhanden bei Edeka sind, aber macht letztendlich immer Spaß.
Ich erinnere mich an ein großes Unternehmen, um den Ricotta-Käse zu finden, den er doch noch gekriegt hat.
Das heißt, Daniel übernimmt den Einkauf und du machst was draus.
Genau, der große Beitrag von Daniel ist meistens Einkaufen, ja, und...
Naja, ich nehme das, was du am Anfang gesagt hast, mit dem Helfen, das mit dem Helfer, also das würde ich auch schon,
ist, ja, ja.
Das soll nochmal vertieft werden jetzt.
Genau. Ziel für nächste Saison.
Danke, wir freuen uns auf viele, viele weitere Gerichte und gucken aber erstmal, was du uns heute mitgebracht hast, denn das sieht auch ziemlich toll aus.
Eine wunderbare Geburtstagstorte Und das ist eine ganz besondere Torte, inspiriert von Katharina. Du hattest die Idee.
Ja, ich habe sie mir gewünscht, sagen wir mal so. Ich habe mir eigentlich eine Torte gewünscht. Die Harry Potter Geburtstagstorte. Ich dachte, wenn wir schon etwas zum Geburtstag gebacken kriegen, dann doch mal die Harry Potter Geburtstagstorte. Die wollte ich eigentlich selber schon immer mal backen. Es ist die Torte, die Harry von Hagrid bekommt. Also Harry hat ja am 31. Juli, das können wir eigentlich demnächst auch mal feiern, am 31. Juli Geburtstag und wurde ja nach Hogwarts eingeladen. Und, ups, Moment, ich unterbreche diese interessante Erzählung, um den Kuchen weiterzureichen. Und hat diese ganzen Briefe bekommen, damit er nach Hogwarts kommt. Und die Dursleys haben aber versucht, das zu verhindern, dass er nach Hogwarts geht und diese Briefe überhaupt liest und haben sich dann versteckt. Und Hagrid hat sie aber trotzdem gefunden in dieser, auf dieser Insel im Meer und ist dann da rein mit dieser Torte halb verrutscht und auch mit einem kleinen Schreibfehler drauf. Mhm. Marco, jetzt konnte ich das gar nicht so richtig sehen. Hast du auch einen Schreibfehler drauf gemacht?
Ja, absolut.
Lies doch mal kurz, was da drauf steht. Ich kann das gar nicht.
Happy. Da steht Happy Birthday, Eat, Read, Sleep, aber Happy mit H-A-P-P-E-E und Birthday ist auch falsch geschrieben.
Ich also habe Birthday mit A-E. Oh, ja, sehr genau. Schön. Super. Oh, voll schön.
Eine
geworden.
Harry Potter Eat, Read, Sleep Torte. Vielen Dank. In rosa mit Schokoladenteig.
Und grünem Schriftzug. Und grünem Schriftzug.
Originales Harry Potter-Rezept. Vielen Dank, Marco. Vielen ich freue mich
Marco.
Total.
Super.
Die probieren wir jetzt natürlich sofort.
Genau, ich habe ja bei Harry Potter immer Angst, weil es da doch diese Bohnen gibt, die nach allem Möglichen schmecken können. Also nur meistens nicht lecker. Ich
glaube, ja, das ist bei diesem Kuchen aber das
anders.
Ist garantiert
jetzt bei diesem
Kuchen.
Jetzt vom ersten Biss. Vielen Dank, Jan, auch noch.
Das würde Marco niemals tun. Er hat bisher auch sehr gut gekocht, immer kann man sagen, oder?
Ich würde sagen, das hier ist eine Erdbeer-Schokoladencreme-Bohne. Also sehr, sehr lecker.
Sehr lecker.
Wirklich. Super gut.
Toll.
Super lecker. Vielen Dank, Marco.
Die bleibt jetzt hier bei mir stehen. Sehr
ja,
super.
Ich sehe es schon. Fall nicht rein, bitte, Daniel.
Wirklich, ja, sehr
aber
lecker.
Aber wir müssen weitermachen im
wir
Text
wir müssen weitermachen.
Hier. Ich esse. Wer muss weitermachen?
Daniel muss
das
weitermachen.
Ist ein großes Geburtstags,
wir dürfen essen.
Das ist ein ganz großes Geburtstagsprivileg, dass wir diese Torte essen können. Nur zugucken beim Essen können uns jetzt 7 Hörerinnen und Hörer, die heute mit uns hier Geburtstagsfeier in Eat, Read, Sleep und sie sind uns zugeschaltet und aus nicht nur aus Deutschland, sondern international. Dazu auch gleich mehr. Und jetzt winken wir mal in die Kamera. Hallo, herzlich
Hallo.
Willkommen.
Hallo Hörerinnen
Schön,
und
da.
Ein Hörer. Yay.
Ein Hörer, genau.
So viel zu essen sieht man bei euch auch nicht, aber ich hoffe, ihr seid gut versorgt mit Essen, Getränken, allem, was man braucht und vor allem Büchern.
Ich sehe auf jeden Fall bei einer Hörerin schon mal sehr viele Bücher im Hintergrund, das ist gut.
So, wir werden gleich sprechen mit einigen von euch. Erstmal wollen wir ein paar dieser Hörer vorstellen. Zum Beispiel ist Christiane dabei, Christiane aus Hamburg, also quasi gleich um die Ecke. Hallo Christiane, grüß dich.
Ja, hallo Jan, hallo Team.
Aus Hamburg, das ist ja wirklich hier gleich bei uns. Wie bist du denn auf diesen Podcast eigentlich aufmerksam geworden? Wo hast du uns das erste Mal gehört? Weißt du das noch?
Meine beste Freundin sagte, Christiane, du liest doch so gern. Ich habe was für dich. Es gibt einen ganz tollen Podcast, der heißt Eat, Read, Sleep. Ich sage, wie? Wie heißt der? Guck doch mal, beim NDR. So, und dann habe ich geschaut und dachte, das ist es. Und das war so etwa so mit der 7., 8. Folge. Seither höre ich euch und habe dann einerseits fortlaufend gehört und andererseits nur zurück bis zur ersten Folge, weil ich unbedingt alles mitmachen wollte.
Und auch die Rezepte, kochst du da auch manchmal was nach, was wir da erzählen?
Ich habe mir schon einiges notiert und ganz oben auf meiner Liste ist der Anke-Kuchen von der Familie Scholzdeutsch.
Der war toll.
Das klang super und der war, ich habe ihn, glaube ich, nicht essen dürfen, aber es war, sah sehr, sehr lecker aus.
Jetzt und ist es ja, war sehr aufwendig herzustellen.
Jetzt ist es ja ein Blick hinter die Kulissen. Gibt es etwas, was du dich eigentlich schon immer gefragt hast bei diesem Podcast und was du hast deine Chance, was du von uns wissen möchtest?
Ich wollte tatsächlich wissen, ob das mit dem Essen stimmt und habe mich heute mit eigenen Augen davon überzeugt. Ihr habt es ja immer beschworen. Wie schafft ihr das gleichzeitig zu essen und zu reden? Ich sehe aber, dass es abwechselnd mit der Abstimmung funktioniert.
Es funktioniert ja nicht immer gleich gut, muss man ehrlicherweise sagen. Wir müssen manchmal so ein paar Essgeräusche rausschneiden, aber selten.
So, Christiane, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir über Judith Herrmann sprechen. Und jetzt hat Daniel hoffentlich nicht den Mund zu voll, um weiterzumachen.
Das habe ich gerade tatsächlich.
Ja, weil ich ja nämlich auch weitermache.
Ach ja, Katharina.
Aber Simone ist nicht mehr da, deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Vielleicht, da ist sie wieder. Simone, hallo. Du bist, ich weiß es schon, du bist in Frankreich gerade und ich bin total neidisch. Wo bist du genau?
Ich bin in Pornic, das ist eine Atlantikküste in der Nähe von Nantes, etwas südlich unterhalb der Bretagne.
Ach, herrlich. Und wie lange bist du da im Urlaub? Wie lange darfst du da sein?
Ja, also insgesamt für 2 Wochen. Eine Woche ist schon rum. Und das Beste ist aber, ich komme Ende August nochmal für 3 Wochen hierher. Oh. Also wird der Abschied gar nicht so schwer sein.
Das ist ja total super. Und jetzt Frage ans Gewissen. Wie viele Bücher hast du für diese 2 Wochen dabei?
Ah, lass mich mal zählen. Ich glaube 5. Es sind 5 und mein E-Book-Reader, der ist für alle Notfälle auch noch dabei. Und es gibt hier ja auch noch Buchhandlungen. Ich habe mich also auch schon mit einem französischen Buch versorgt. Insofern kann eigentlich nicht viel für die kommenden 5 Tage.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Sicherheitsnetz. E-Reader ist gut, den nehme ich auch immer mit, falls Notfälle eintreffen. Allerdings 5 Bücher, das wird mich schon ein bisschen nervös machen, falls... Das Schlimme ist ja, wenn von den 5 Büchern 3 blöd sind und man die nicht weiterlesen will, dann muss schnell der E-Reader zum Einsatz kommen.
Genau das habe ich mir gedacht.
Sehr gut.
Weniger Wasser als an der französischen Atlantikküste, aber nicht minder hübsch. Es ist in der Pfalz. Jenny, hallo.
Richtig, genau, hallo.
Sag mal, wir bekommen viele Rückmeldungen immer, wie die Hörerinnen und Hörer uns hören. Also man kann uns ja mitnehmen, überall hin mit. Man kann uns beim Kochen hören, beim Joggen, beim Gassi gehen. Wo hörst du, wie hörst du Gassi gehen?
Ganz genau dabei. Also überwiegend beim Joggen und beim Gassi gehen. Und tatsächlich macht mir mittlerweile sogar das Putzen auch wieder Spaß.
Oha!
Oh, wow!
Also ich nutze das. Ich nutze das und putze hier durchs Haus. Und es ist wirklich so, dass es mittlerweile, wenn ich denke, ach, es müsste mal wieder das Bad geputzt werden, war es früher so, oh, das muss ich heute noch machen. Und mittlerweile ist es wirklich so. Das heißt, das behalte ich mir immer auf für Samstag und dann seid ihr immer dabei. Und dann startet es, das ist die gute Laune und in einer Dreiviertelstunde ist das alles rum.
Vielleicht sollte ich dann auch mal unseren Podcast hören, damit ich bei mir auch mal Lust zum Putzen habe.
Gute Idee.
Hast du denn literarische Tipps auch von uns bekommen oder auch kulinarische Tipps schon umsetzen können? Hast du schon mal was nachgekocht?
Also bei der Kulinarik, das ist wirklich schwierig für mich, da ich Vegetarierin beziehungsweise fast schon vegan lebe. Also insofern ist das manchmal schwierig. Da waren auch schon Sachen dabei, die waren wirklich grenzwertig. Da musste ich Nierchen und so, ne? Oh.
Allerdings.
Da musste ich dann ein bisschen vorspulen. Oh, das war nicht
ja,
so schön.
Du konntest vorspulen. Du konntest vorspulen.
Ja, genau.
Musstest du Nierchen machen?
Nein, ich musste nicht Nierchen. Wir bemühen uns, wir haben relativ wenig Fleisch im Angebot.
Heute zum Beispiel.
Heute auch nicht. Vegan ist es nicht, aber es ist, wir sind oft vegetarisch. Oft vegetarisch.
Ja, genau. Gurkensandwiches, die möchte ich unbedingt mal machen. Und die Erdbeeren von letzter Woche, weil das ist ja auch so schön einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Super.
Moment mal, ich habe was vergessen. Simone, ich habe ganz vergessen, dich zu fragen, ob du uns eine Frage stellen willst. Jetzt ist die Chance nochmal da.
Jetzt ist die Chance. Ja, da muss ich jetzt natürlich mal ganz kreativ, spontan mir was überlegen. Ich würde gern von jedem wissen, welches Buch er aktuell liest.
Oh Gott, fangt ihr mal an. Ich muss kurz nachdenken.
Ja, ich lese gerade ganz aktuell Uwe Timm, Der Verrückte in den Dünen. Das ist was er zu seinem 80. Geburtstag rausgegeben hat. Da geht es um Utopien in der Weltliteratur und Utopien, aber eben auch in Südamerika, Lateinamerika. Spielt viel in Paraguay und in Argentinien, glaube ich.
Ich lese gerade einen Roman und bin in den letzten Zügen über die Colors. Der kommt irgendwie im August, glaube ich, oder Ende Juli raus und den werde ich dann auch vorstellen. Deshalb möchte ich darüber jetzt gar nicht so viel verraten. Das ist aber eine sehr schöne Sommerlektüre. Spielt auf einer Yacht, die Colors ist unterwegs mit Onassis, lernt ihn kennen, sie verlieben sich. Jetzt habe ich doch viel zu viel verraten.
Ja.
Sehr schönes Buch.
Top Secret. Ich lese gerade sehr viele Bücher gleichzeitig und ich habe gerade ein Kinderbuch beendet und habe ganz neu angefangen. Deswegen kann ich darüber gar nichts sagen. Das neue Buch von John von Düffel. Das ist aber noch ein Leseexemplar, glaube ich. Das heißt, es kommt auch irgendwie erst im August oder so raus. Ja.
Aber jetzt wollen wir alle gemeinsam über ein Buch sprechen, nämlich über den Bestseller in dieser Woche. Und jetzt geht's für euch an die Arbeit.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben ausgewählt Daheim von Judith Herrmann. Und das ist tatsächlich erst ihr 2. Roman, obwohl sie seit 1998 eigentlich schon damals über Nacht zu den berühmtesten deutschsprachigen Autorinnen geworden ist und zählt. 1998 damals ein Erzählband, Sommerhaus später. Junge Menschen, Ende 20, Anfang 30, die wissen, das Leben, das kommt irgendwann, das richtige Leben, aber noch ist ja viel, viel Zeit. Unverbindliches Sommerhausgefühl quasi. Dann wurde Judith Herrmann älter und in ihrem ersten Roman ist dann das leichte Leben vorbei. Das Leben hat angefangen. Ihre Protagonistin Stella hat Mann, Kind und Einfamilienhaus. Alles richtig gemacht, aber alles eben auch sehr eng geworden. Sie möchte ausbrechen. Und nun in ihrem zweiten Roman, Daheim, ist die Protagonistin noch etwas älter, vom Mann getrennt, das Kind ist aus dem Haus, Zeit also auch das Familienhaus aufzugeben. Sie zieht zu ihrem Bruder aufs Dorf ans Meer, um dort einen Neuanfang zu wagen, um dort vielleicht auch sich selber zu finden. Sie lässt sich treiben an diesem Dorf, lernt neue Menschen kennen, findet erste Freundinnen und Freundschaften und will aber eben auch sich selber verändern. Nur, wer sich selber verändern will, der muss eben, wer sein Leben verändern will, der muss sich eben selbst auch ein bisschen verändern. Das ist grob zusammengefasst der Plot. Ein Buch, das von der Kritik des Feuilleton wirklich hoch gelobt wurde. Für den Leipziger Buchpreis war es auch nominiert. Aber ich weiß auch, dass unter unseren Hörerinnen und Hörern die Meinungen da sehr auseinandergehen. Alexandra aus Rostock schrieb zum Beispiel, das sei das nervigste Buch, das sie je für eine Bestseller-Challenge gelesen hat. Yay. Bei uns. Und da hatten wir einiges. Das will also schon was heißen. Katharina und Daniel, wir haben vorher nicht gesprochen. Ich fange mal mit Daniel an. Wie daheim hast du dich denn in diesem Buch gefühlt, als du es gelesen hast?
Man begleitet uninteressante Menschen und es passiert fast nichts. Nicht mal drinnen, im Herzen. Alles bleibt in Andeutungen, in Anspielungen. Also für mich war es eher eine Ödnis.
Katharina.
Ehrlich, es ist ein Buch, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr, ich kann mich gar nicht erinnern, was das letzte war, ein Buch gelesen, was ich fast richtig gehasst habe. Es hat mich richtig geärgert und total runtergezogen. Ich mochte es nicht lesen, ich musste mich quälen, es durchzulesen.
Mir ging es ganz anders. Ich habe dieses Buch geliebt, wirklich. Man hat vielleicht schon gemerkt an der Vorstellung, dass ich ein Judith Herrmann-Fan bin, weil sie eben auch in ihrem Werk quasi mit ihren Protagonistinnen altert. Das ist toll. Und diese Atmosphäre, die sie schafft, auch wenn zugegeben nicht viel passiert, aber die Atmosphäre, die sie schafft, finde ich absolut großartig. Also mich hat das Buch von Anfang an reingesogen. Soweit unser erstes Kurzfazit. Und nun aber, Christiane, Jenny und Simone, seid ihr dran und werfen wir den Ball doch mal zuerst nach Frankreich. Simone. Ja. Wie hat dir das Buch in deinem Urlaub gefallen?
Ja, ich habe es also in strahlender Sonne, eigentlich bei Fröhlichkeit, in bester Stimmung gelesen. Und ja, es war irgendwie traurig, bedrohlich. Es war, es hatte für mich eine Atmosphäre, die meine gute Laune eigentlich nicht gerade gefördert hat am Strand. Und ich habe es zugeklappt und habe ratlos drauf gestarrt und habe mich gefragt, was war denn eigentlich jetzt das? So, es war so viel nicht ausgesprochen, es war so viel nicht erzählt. Jetzt kann man sagen, klar, das ist genau das Reizvolle. Aber also ich war nicht glücklich mit dem Buch. Ich war ganz und gar nicht glücklich mit dem Buch. Und ich habe im Nachhinein dann versucht, ein bisschen was hinein zu interpretieren. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Aber nein, das Fazit ist, es war nicht so ganz meins.
Na, vielleicht überzeugen wir dich ja noch. Jenny, kannst du dabei weiterhelfen beim Überzeugen?
Ich glaube nicht. Also mir ging's ähnlich. Ich war tatsächlich ähnlich wie Katharina verärgert am Anfang und ich habe verzweifelt einen Kontext gesucht. ein Stück weit war es, also bei mir ist es ja so, ich mit Fantasy und solchen fantastischen Elementen nichts anfangen. Wie das dann mit diesem Zauberer losging, dachte ich, ach herrje, jetzt habe ich mich so auf diese Challenge gefreut und da mitzusprechen und mitzumachen und jetzt geht's um Zauberer und Magie. Oje, wie schaffe ich das? Und es war auch so, dass mir das total, diese Einführung schon mit dieser jungen Frau wohl, die in die Tankstelle geht oder in diesen Shop geht und von einem Mann angefasst wird, der dann als erstes dann auch erstmal sagt, du bist die Richtige für mich oder sie wären die Richtige für mich, was ja dann schon ein bisschen komisch ist. Und die Frau hört sich dann noch an, was er möchte mit seinen Schlangenlederschuhen, den staubigen. Also da muss man sagen, das kann Judith Herrmann schon. Also der Plot und so, das war jetzt nicht meins, aber so, was sie da so, wie sie die Dinge beschreibt. Also ich meine, sie löst ja diese bedrohliche Stimmung aus. Das tut sie ja schon. Also das kann man nicht absprechen. Aber was die Frau dann tut, ist für mich jenseits von vorstellbar. Also die geht aus dieser Tankstelle raus und läuft dann auch noch extra einen anderen Weg, damit der ihr nicht folgen kann. Und eine Woche später sucht sie ihn dann doch auf. Und ich dachte, hä? Wie jetzt? Warum macht sie das? Keiner würde das tun, ja? Und dann war ich auch froh, dass das vorbei war. Und dann ging es mit den späteren Jahren los. Und auch da, nee, also es war viel banale Dialoge. Ja, es sind keine Anführungsstriche dabei. Und vielleicht ist es deswegen dann schon wieder ein bisschen literarischer. Ich weiß es nicht. Aber es hat mich nicht gefangen. Es hat mich im Herz nicht berührt. Es hat mir keine neuen Erkenntnisse gebracht. Vielleicht bin ich nicht im richtigen Alter. Vielleicht ist es nicht meine Generation. Aber nee, ich fand es wirklich schade, dass ich ein Buch gerade, also ich musste das zwischenschieben, weil ich erfahren habe, dass ich mitmachen darf. Und ich war wirklich verärgert, dass ich mein anderes dafür erstmal zur Seite legen musste, ja.
Christiane, du bist jetzt die letzte Chance für das Team Jan. Ja. Bist du die Rettung?
Ja, das tut mir total leid, Jan, wir werden kein Team. Ich bin total bei den anderen. Vielleicht liegt es auch daran, ich bin eher so ein strukturierter Typ. Ich mag Stringenz, ich mag Logik, ich mag auch Denkanstöße, ich mag auch Überraschungseffekte, ich mag auch Rätsel, aber irgendwie müssen die für mich aufgelöst werden. Und ich habe nichts davon in diesem Buch gefunden. Die Charaktere blieben für mich völlig unklar. Die Aussagekraft hat mich nicht erreicht. Was ist denn mit dem Otis, der ständig auf den Weltuntergang wartet und so eine Sammelleidenschaft entwickelt? Warum macht er das eigentlich? Ich habe das ganze Buch über nicht begriffen. So, und warum muss Niki eigentlich sterben? Und wieso hat sie einen entsprechenden Namen, der an der Stelle auch gar nicht passt?
Der nicht passt,
ist das
genau.
Ironie? Ja, ist das jetzt Ironie? So, dann ist mehrfach so die Rede von zu vollen oder zu leeren Räumen. Ja, und was soll ich damit anfangen? Dann spielen Holzkisten eine große Rolle, angefangen von der Zauberkiste. Dann geht es weiter über die Marderfalle, die ja da so eine Art Verbindung herstellt, die ich aber auch nicht begriffen habe. So, dann wurde Niki angeblich oft in eine Kiste gesperrt. So, aber das wird alles nicht aufgelöst für mich. Also es bleibt so im luftleeren Raum. Es wird anstrengend und deswegen hat es mich überhaupt nicht erreicht. Und die einzige Passage, die ich fesselnd fand, war der Anfang.
Ja.
Genau diese Zaubergeschichte, die war spannend geschildert. Da war es richtig toll und da war auch so dieser Absatz, als sie zu dem Zauberer hingeht und er sie so herzlich begrüßt und sagt, oh, du bist doch gekommen, das freut mich wahnsinnig, kommen Sie doch rein. Und dann sagt sie, wie hätte ich da widerstehen können? Und das ist auch der erste Satz mit einem Fragezeichen. Die Interpunktion ist ja sehr irritierend gewählt oder auch nicht gewählt. Und da habe ich wirklich gedacht, und jetzt geht's los. Und nichts mehr kam.
Nee, was danach nämlich noch kam, ich fasse es kurz zusammen. Trostloser Job, trostloser Sex, ätzende Tochter, die weg ist, Mann, leicht irrer Prepper, den sie verlassen hat. Schreckliche Mutter hatte sie auch, wie man dann irgendwann erfährt. Seltsamen Bruder mit sehr gestörter Freundin und sinnlose Dialoge. Das wäre so meine Zusammenfassung.
Naja, so wie das Leben eben manchmal auch ist. Also ich verstehe, dass das Buch vielleicht jetzt nicht das Richtige für einen Sommerurlaub mit guter Stimmung ist. Dahinter ist man schon ein bisschen runtergezogen. Aber für mich müssen die Menschen in Büchern auch nicht immer glücklich durch ihr Leben springen und den tollsten Mann der Welt kennenlernen und die verständnisvollsten Kinder aller Zeit haben. Und zu der Mutter hat man ein leicht gestörtes Verhältnis, das man aber dann bei einem Gespräch über ein Buch plötzlich auch noch löst und alles ist toll. Ich mag ja so etwas vermurkste Charaktere, die man da trifft. Und
vielleicht ganz kurz,
weil Christiane die Namen ins Spiel gebracht hat. Otis ist also der Mann, von dem sie sich getrennt hat. Das ist dieser Prepper. Und Niki, das ist die Freundin von ihrem Bruder. Und um das kurz aufzugreifen, die heißt natürlich mit Absicht so, weil es gibt ja in diesem Kaff diese Nixe, die Legende von der Nixe, die ans Land gezogen wird und dann wie bei allen Märchen über Nixen, denken wir an Ariel, die Meerjungfrau oder die kleine Meerjungfrau, es endet ganz schlimm und für Niki endet es ja auch schlimm. Also das ist eine ganz bewusst gesetzte Parallele, die da ist, um zu zeigen, für junge Frauen ist es eben nicht nur in Märchen manchmal so schlimm, sondern diese Nixengestalten gibt es auch hier. Also deswegen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen.
Immer diese Anspielung
an
Nixe. Ja, es hat mich wirklich, ich habe das Gefühl, es ist anders, ich habe es ganz anders empfunden als du, Jan. Ich habe eben das Gefühl gehabt, das sind gar keine echten Menschen. Das sind wandelnde Metaphern.
Ja.
Die überphlegmatische Hauptfigur, die nichts entscheiden kann, die sich treiben lässt, sich einladen lässt, die nichts selbst macht, leidenschaftslos, antriebslos. Ihr Ex-Mann, dieser Prepper, dieser Messi, der sowas wie ein Archivar ihres Lebens ist. Ja. Ihr Bruder, dieser Kneipenbesitzer, der sich in diese traumatisierten Teenager eben Niki verknallt. Die Wohnungen und Häuser, die voll sind oder leer sind, das sind nur Kulissen
alles
für mich.
Metaphern.
Kulissen. Eine Figur ist da, mit der ich was anfangen konnte. Eine Figur aus Fleisch und Blut.
Der Schweinebauer.
Arild, der Schweinebauer. Wirklich, der mit seiner derben Maskulinität, boah, der so kocht, wie es mir bekannt vorkommt, der Wasser aufsetzt und Schnitzel auftaut, der mit seinen, einerseits wird er gesagt, schlechte Zähne hat, aber dann mit seinen Zähnen die Bierflasche aufmacht, der unwiderstehlich ist, wie sie sagt, der einzig Reelle, aber sonst ist es alles ein einziges Geraune, eine einzige Andeutung, ein Drumherum erzählen, diese Sexszene, wo gar nichts beschrieben wird, das ist ja okay, wo nur eine sich öffnende Gürtelschnalle sozusagen dann zu einer Metapher wird. Und da frage ich mich also ein bisschen...
Die schlimmste Stelle. Diese Szene und von einem selbstbewussten Geschlecht gesprochen wird.
Ja, gerade wollte ich es vorlesen. Gerade wollte ich diese Stelle vorlesen.
Nein.
Moment. Ich wollte
versinken.
Ja, ich auch. Danke, dass du das sagst. Ich wollte nämlich gerade sagen, in dem Moment, ich möchte nie wieder ein Buch lesen, wo drin steht, sein Bauch ist fest, sein Geschlecht selbstbewusst. Da hätte ich fast, also...
Ich fand ja auch, es fängt stark an mit der Erinnerung an den Zauberer. Haben wir ja schon darüber gesprochen. Der sie an der Tanke anspricht, so, entschuldigen Sie, darf ich Sie zersägen, sozusagen. Das ist doch toll.
Das ist gut.
Und dann fragt man sich, warum gehst du nicht nach Singapur? Wir wären ja, glaube ich, alle sofort mitgegangen, oder? Naja, aber am Ende ist es ja so, dass die Erinnerung, wie man sich feststellt, nicht belastbar sind. Am Ende bleibt nichts. Und das war so negativ, also ich kann verstehen, das ist ein urlaubszerstörendes Buch, weil es also ein nihilistisches Phlegma transportiert. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr negativ alles. Mhm. Es hat alles keinen Sinn, es gibt keine Erinnerung, nichts ist von Wert. Mhm. Und das hat mich relativ runtergezogen.
Ja.
Mich auch.
Jetzt haben wir ja hier gesagt, Arild ist zumindest eine Figur, mit denen Daniel was anfangen kann. Christiane, hattest du denn eine Figur, wo du dich zumindest ein bisschen wiedergefunden hast?
Nicht eine einzige. Eigentlich waren es völlig matte Figuren. Die blieben matt. Ja. Die haben gar keine Konturen erhalten. Die hatten keine Charakterzüge. Selbst die Hauptdarstellerin, ich habe es nicht begriffen, die war Arbeiterin in einer Zigarettenfabrik. Dann wird auch nichts über Bildung, Ausbildung, Beruf gesagt. Irgendwie war sie dann im Familienleben. Dann fängt sie in der Kneipe ihres Bruders an. Aber literarisch scheint sie sehr gebildet. Sie liest Turgenev, Aufzeichnungen eines Jägers. Sie liest
Roderer.
Wo kommt diese literarische Bildung her? Die scheint sie aber auch nicht großartig zum Nachdenken zu bewegen. Also alles total inkonsistent.
Aber wenn ich kurz einhaken darf, weil ihr euch zu Recht über diesen Satz mit dem selbstbewussten Geschlecht aufgeregt habt, ist sie aber trotzdem ganz subtil, finde ich, eine Ermächtigungsgeschichte, weil sie ihr Selbstbewusstsein wiedergewinnt. Es gibt da eine Stelle, wo sie mit Arild zusammensitzt und dann nimmt sie ihn an der Hand. Sie von sich aus übernimmt die Initiative, was sie, das merken wir im Buch, eigentlich ganz lange nicht gemacht hat. Und dann sagt sie, ich habe diese Geste, die Hand des anderen zu nehmen, in meinem Leben nicht oft gemacht. Vor Otis vielleicht 3-4 Mal, danach nicht mehr. Und es fühlt sich so an, als würde ich eine Bewegung wiederholen, deren Bedeutung ich eigentlich vergessen habe. Also es ist doch genau eine Frau, die aus Hintergründen, die wir nicht erfahren, ihr Selbstbewusstsein verloren hat, mit dem sie damals zum Zauberer hinmarschierte. Und es jetzt langsam aber Schritt für Schritt wiedergewinnen möchte und in ganz kleinen Schritten, wir können darüber diskutieren, warum es furchtbar ist, dass diese Frau nicht mehr Selbstbewusstsein hat, aber sie hat es nun mal nicht. Und in ganz kleinen Schritten aber ja doch wiedergewinnt.
Und dann ausgerechnet bei diesem komischen Schweinebau.
Ich finde einfach null Empathie für die Frau. Also null Sympathie. Man kann sich überhaupt nicht in sie hineinversetzen. Also das ist das, was mir vor allem gefehlt hat. Selbst wenn ein Buch vielleicht einen düsteren Hintergrund hat, dann möchte ich zumindest die Protagonistin kennenlernen und mich irgendwie in sie hineinversetzen und verstehen, was sie denkt und fühlt. Und über diese Frau, von der man nicht mal den Namen erfährt, die einfach so nebulös bleibt, da fällt einem das einfach unglaublich schwer. Und also mir ist es bis zum Schluss nicht gelungen.
Also ich finde auch, dass das genauso ging es mir auch. Du beschreibst jetzt, Jan, da ist eine Frau, die ihr Selbstbewusstsein verloren hat. Mir ist diese Stelle abhanden gekommen, wann das passiert ist. Mhm. Weil ich finde es relativ selbstbewusst von einer Frau, so einen Zauberer aufzusuchen, der mich zersägen will. Ob das jetzt in echt passieren soll oder nicht, weiß ich ja nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich suche den dann auf in der Zigarettenfabrik. Das fand ich auch gut am Anfang. Da wird sie ja so beschrieben, alle sagen Mahlzeit und sie sagt es nicht. Ne? Und sie sagt es auch weiterhin nicht, nachdem sie vom Chef angesprochen wird. Das finde ich alles schon recht selbstbewusst davon aus. ausgehend, dass das ja schon ein paar Jährchen her sein muss. So, und dann geht's weiter. Sie fliegt oder zieht offensichtlich nicht nach Singapur. Und dann geht's weiter und offensichtlich ist dazwischen was passiert.
Genau.
Sie und Judith Herrmann macht es,
Ja, sie hat ein Kind bekommen und das schwingt immer wieder an, dass dadurch plötzlich die Angst in ihr Leben trat, dass sie jetzt, wo sie für eine Tochter verantwortlich ist, plötzlich eben nicht mehr einfach nach Singapur gehen könnte. Und sie denkt ja selber drüber nach, wo ist dieses Selbstbewusstsein hin, einfach zu sagen, ich gehe dahin. Mhm. Sie sagt, ich habe eine verrückte Sehnsucht nach allem, was ich einmal hatte. Ich kann mich nicht bewegen vor Sehnsucht. Sie weiß das ja selber. Sie steht da und denkt selber, wie kann es sein, dass ich die gleiche Frau bin, die damals dahin ging und jetzt bin ich dieses, ja, dieses charakterlose Wesen, was so dahin schwebt und sich eigentlich gar nichts traut.
Hm. Ja, und das ist genau der Punkt, der mich daran auch so ein bisschen stört, weil ich oft, also jetzt mittlerweile, ich bin 41 Jahre alt, ja, man liest viele Bücher über Frauen, die ihr Leben in Anführungsstrichen vergeudet haben, also das stört mich tatsächlich auch so ein bisschen daran. Sie hat geheiratet, sie hat ein Kind bekommen und immer wieder lese ich, und das ist zurzeit auch ganz häufig, vielleicht drückt mich das deswegen auch, immer wieder liest man, dass dieses Modell dazu führt, dass Frauen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, irgendwie ihr Leben neu richten müssen. Und dann denke ich mir, lass dir doch mal was Neues einfallen. Vielleicht hätte sie sich ja auch neu definieren können und das Leben vorher wäre trotzdem gut gewesen. Dann hat sie noch diesen Messi, ne? Lebt in zwei Wohnungen. Also ich meine, Entschuldigung, es ist alles wirklich nicht schön. Nee, da denke ich mir, Frau Herrmann, mir war das zu viel metaphorisch. Offensichtlich mag Frau Herrmann auch das Wort exaltiert. Also ich in ihren Worten würde ich sagen, das war exaltiert metaphorisch, das Buch. Es war mir ein bisschen zu viel von.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat es euch und uns in der Mehrheit nicht erreicht. Ich stelle mir immer bei Büchern, die wir vorstellen, die wir lesen, die Frage, für wen, wenn es nicht für mich ist, wäre das vielleicht was? Mhm. Fällt dir jemand ein, für den das was wäre, dem du das
geben würdest? Wem möchtest du es schenken?
Niemandem.
Wem?
Dem Marder.
Dem Marder.
Dem Marder, der auf dem Dachboden gefangen wird. Übrigens, sollte das Buch eigentlich Die Falle heißen. Das war dem Verlag aber zu düster.
Und jetzt?
Naja, ist aber, klar.
Nein, aber das ist ja tatsächlich, da können wir vielleicht noch eine kurze Frage nachschieben. Daheim klingt ja erstmal sehr schön, oder? Daheim, das wünschen wir uns ja eigentlich alle. Christian, hast du eine Ahnung oder eine Idee, warum sie es so genannt hat? Kommt da für dich irgendwo zumindest mal die Idee von daheim vor?
Also im weitesten Sinne, ich habe ja auch so ein bisschen gesucht nach Bedeutung, damit es für mich nicht so völlig in der Luft hängt. Schon irgendwo eine Art Verwurzelung sucht, eine Gegend, in der sie Heimat finden kann, in der sie Wurzeln schlagen kann, in der sie vielleicht auch, wie du gesagt hast, Jan, ihr Selbstwertgefühl wieder findet und auch eine Scholle findet, so ein Daheim, ein Zuhause sucht im wahrsten Sinne des Wortes. So wäre es zu interpretieren, aber für mich eben nicht schlüssig aufgelöst dahin.
Mhm. Jan, für wen würdest du das denn? Also für dich ist es ein Buch offensichtlich, aber wer...
Ja genau, wem schenkst du das demnächst? Achtung.
Alle Freunde von mir, die demnächst Geburtstag haben, freut euch drauf, ihr kriegt ein schönes Buch.
Meldet euch schon mal zum literarischen Kurs an, mit dem ihr die ganzen Metaphern entschlüsseln könnt, denn das kann man bestimmt lange machen.
Ich glaube, das braucht man nicht. Und ich würde es tatsächlich Menschen in meinem Alter, ich bin wie du, Jenny, 41, ich würde es Menschen in meinem Alter schenken, weil diese Frage doch tatsächlich da ist. Wir sind jetzt, sagen wir mal, in der Mitte des Lebens angekommen und nicht alle unsere Ziele haben sich erfüllt. Einige Lebenswege sind ganz anders geworden, als ich mich das vorgestellt hatte. Mit etwas Glück sind wir zufrieden, mit etwas Glück nicht, aber diese Fragen, man blickt zurück und erinnert sich plötzlich daran, mit 18, da habe ich so verrückte Dinge gemacht. Wo ist denn diese Verrücktheit eigentlich hin? Was ist aus meinem Leben geworden? Die fand ich sehr spannend, die immer wieder aufgegriffen werden. Und eben auch diese Frage, kann ich eigentlich noch einmal mein Leben komplett neu erfinden? Könnte ich jetzt sagen, ist ja alles schön, was ich hier mache, aber vergessen wir Eat, Read, Sleep, ich ziehe aufs Dorf und starte ganz neu und löse mich von allen Freunden, Verwandten
dann
und Familie.
Dann empfehle ich dir hier schon auf jeden Fall mit anderem Personal das zu machen.
Dir würde ich es auch nicht schenken, aber ich finde diese Fragen, die da angestoßen
jetzt
werden,
haben wir schon gelesen,
sind welche, die zur Auseinandersetzung reizen und das würde ich glaube, dass sich da schon viele Menschen wiederfinden können, die an diesem Punkt in ihrem Leben stehen.
Die Fragen sind ja auch, richtig, ja. Aber die Antworten...
Stopp, da sagt jemand, ich glaube auch. Das müssen wir jetzt einmal festhalten.
Ich kann die Frage tatsächlich, ich würde dieses Buch meiner Mutter schenken. Ich glaube, es würde ihr gefallen, weil meine Mutter, das hat mich auch wirklich daran erinnert, meine Mutter hat mit 65 wirklich einmal einen Dreh gemacht und hat gesagt, ich liebe Griechenland, ich liebe Korfu, ich ziehe da jetzt hin. Hat komplett alle Zelte abgebrochen hier, war vorher auch schwer erkrankt, also da gab es eine Geschichte. Ne? Und sie wusste, um gesund zu bleiben, muss ich was anderes tun. Und so ein bisschen, glaube ich, würde das meiner Mutter richtig gut gefallen, weil es so dieses sich selber finden auch widerspiegelt. Und ich glaube, ich bin da bei dir, Jan. Ich glaube schon, dass das für viele Menschen schon ein Identifikationspotenzial haben kann. Und ich glaube auch, deswegen spalten sich da die Lager. Ich glaube, für viele auch nicht.
Da kann also deine Mutter,
die hat nicht jeder.
Gratuliere ich deiner Mutter auf jeden Fall schon mal, dass sie nach Griechenland gezogen ist und nicht an die Nordsee.
Vorsicht, da ist es auch sehr schön.
Bessere Voraussetzungen, um sich nicht anschließend irgendwie die Klippe runterzustürzen, was ich da so mache. Oder Simone? Atlantik oder Nordsee?
Ja, also ich stimme dem wirklich zu. Ich tue das Buch, glaube ich, auch niemandem an. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich es meiner Mutter schenken würde. Ich würde es ihr vielleicht ausleihen. Ich habe es mir ja nun gekauft. Ich würde es einfach mal weiterreichen und mal schauen, was sie dazu sagt.
Ja, dann mal mailen. Das interessiert uns.
Das interessiert
bitte unbedingt
uns,
mailen, was die Mütter gesagt haben. Weitergeht.
Ja, Jenny, Simone, Christiane, das war super mit euch, über dieses Buch zu sprechen, über dieses ja nicht ganz einfache Buch, um darüber zu sprechen. Es ist kein Grisham, es ist kein Rossmann, es ist Judith Herrmann.
Das ist jetzt aber eine unfaire
Reihenfolge. Es ist Literatur. Es ist Literatur.
Ja.
Es wird bestimmt in Deutschleistungskursen gelesen, schätze ich mal.
Ja. Ja, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Toll, dass ihr ja heute dabei seid bei unserer Geburtstagsvideofolge Eat, Read, Sleep. Dankeschön. Ja, danke. Und wir haben im Laufe des Jahres immer wieder von Hörerinnen und Hörern Input bekommen, unseren Horizont erweitern dürfen. Wir haben eure Lieblingsbücher bekommen, die wir dann auch gelesen haben, vorgestellt haben, uns haben von eurer Begeisterung anstecken lassen und wir haben sie in unseren All-Time-Favorites auftauchen lassen. Und da haben wir, die wir auch schon viel lesen, vieles Neues entdeckt und da wollen wir euch jetzt mal unsere Lieblingsbücher aus den All-Time-Favorites des vergangenen Jahres vorstellen.
Die All-Time Favorites.
So, nachdem ich so allein auf weiter Flur stand, muss ich mich jetzt erstmal mit einem weiteren Stück Torte stärken. Ich reiche das mal hier über unsere Corona-sichere Wand durch.
Genau. Der arme Jan, aber er hat das ganze Feuilleton hinter sich, das müssen wir auch nochmal sagen. Also das beruhigt doch ein bisschen, oder?
Ja, immerhin. Ne, es gibt viele Menschen, es ist ja auch nicht umsonst auf der Bestsellerliste, wie so viele andere Bücher.
Hier,
so,
gleich wird alles wieder gut.
Ich habe ein Buch mitgebracht, heute in unseren All-Time-Favorites der All-Time-Favorites, dass wir Gisela verdanken, oder ich zumindest. Denn sie hat uns schon ganz, ganz früh Yoko Ogawa als Autorin ans Herz gelegt, hat damals gesagt, ich weiß gar nicht, welches Buch ich zuerst empfehlen soll, jedes wäre möglich, aber schau dir diese Autorin an. Ich kannte sie fast gar nicht und dann raunte fast zeitgleich die damalige Leiterin unserer Literaturredaktion, Yoko Ogawa, die kriegt den Nobelpreis dieses Jahr. Und dann dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich mich mit ihr auseinandersetzen. Hab mir das Museum der Stille geholt und bin seitdem ein totaler Fan. Das ist wirklich quasi die weibliche Haruki Murakami. Sie erzählt in diesem Buch von den Erinnerungen. Es gibt ein Museum, da kommt ein junger Student hin, der soll dieses Museum ordnen. Und in dem Museum sind ganz viele merkwürdige Dinge. Und es stellt sich aber heraus, es ist für jeden Bewohner, jede Bewohnerin dieses Dorfes, die verstorben sind, das eine Detail, über das man sich an sie erinnern würde. Also eine rostige Gartenschere zum Beispiel oder eine Zahnprothese oder Dinge, die tatsächlich dann für die Besitzerin des Museums das eine sind, weswegen sie sagt, das verbinde ich mit der Person. Und allein diesen Gedanken fand ich so spannend, zu überlegen, was verbinde ich eigentlich mit Personen, was würde ich mir auf meinen Kaminsims stellen, wenn ich mich an bestimmte Menschen in meinem Leben erinnern möchte. Und das Ganze ist dann eben, Murakami-Fans werden das kennen, mit einem Hang zum Surrealismus erzählt. Es wabert dann so ein bisschen, dass man nicht mehr genau weiß, was ist Wirklichkeit, was ist jetzt vielleicht auch in der Fantasie des Erzählers passiert. Ein unglaublich tolles Buch und auch die anderen Bücher, die ich mir geholt habe. Insel der verlorenen Erinnerung ist gerade ganz neu im Liebeskind Verlag erschienen, haben es einfach in sich. Ein tolles, großartiges Buch, eine tolle, großartige Autorin Yoko Ogawa, die wir Gisela verdanken, sowie zahlreiche andere Tipps auch, die auf meinem Tisch noch liegen. Also vielen Dank und viele Grüße, Gisela, für diese Bereicherung.
Von Gisela habe ich auch noch ein Buch auf dem Tisch liegen.
Ja, genau, die ist wir haben alle ein Buch von Gisela. Und du hast dich jetzt richtig da die von der Autorin schon noch mehr gelesen.
Ja,
dann?
Absolut.
Das ist ja cool, dass du die gar nicht kanntest. Hat Gisela ja einen totalen Glückstreffer
gelandet. Du kanntest die natürlich.
Nee, ich japanische Autoren und Autorin ist gar nicht so meins. Mhm. Aber ja, meins ist ja eher England und so, ne? Mhm. Weiß man ja. Deswegen ist meine Entdeckung aus dem vergangenen Jahr Eat, Read, Sleep dieses Buch Verzauberter April von Elizabeth, sie ist Engländerin, von Arnim. Das haben gleich drei Hörerinnen empfohlen, Levke, Anruth und Elisabeth. Und zwar im Frühjahr, als es, ich glaube, wir hatten es in unserer Ostersendung. Mhm. Auf jeden Fall ist es natürlich, kann man sich ja denken bei dem Titel, ein Frühlingsbuch, ein richtig, richtig schönes Frühlingsbuch, in dem vier mehr oder weniger verschrobene Engländerinnen nach Italien reisen zum ersten Mal und sich da miteinander und mit dem Land auseinandersetzen. Und es ist erschienen 1922 schon, also auch meine Zeit, möchte ich sagen. Ich sag's nochmal. Und ich habe das total gerne gelesen. Das hat so einen Witz, hätte ich gar nicht erwartet. Das hat mich richtig überrascht und ich habe es seitdem auch schon echt ein paar Mal verschenkt. Hast du Yoko Ogawa auch schon verschenkt?
Hast du Weihnachten verschenkt bereits?
Siehste?
Mein Bruder und ich habe es auch noch an ein paar Freunde verschenkt.
Ja, und dies hier hat auch schon einige, hat auch schon einiges Geschenkpapier gesehen, möchte ich sagen, Daniel.
Meins habe ich auch schon weiter verschenkt und das ist wirklich eine Entdeckung, eine horizonterweiternde Entdeckung gewesen im vergangenen Jahr, denn es ist ein Briefroman und es hat ja ein lieb gewordenes Vorurteil widerlegt, dass ich immer Briefromane so ein bisschen für schnarchig hielt. Es ist ein 60-Seiten-Roman, ein Briefroman, der in der Zeit der Judenverfolgung spielt, in der Nazi-Zeit und es geht ganz langsam los und es gewinnt dann an Fahrt und hat einen Wahnsinnstempo, man kann es nicht aus der Hand legen. Es ist ganz spannend geschrieben. Es heißt Adressat unbekannt von Catherine Cressman Taylor. Es ist ein Roman aus den, ein Briefroman aus den 30er Jahren. Also noch während der Nazi-Zeit ist dieses Buch in Amerika erschienen. Und es haben uns mehrere Hörerinnen empfohlen, Beate und Monika zum Beispiel. Und ich bin ihnen sehr dankbar, weil ich wirklich jetzt ist der Bann des Briefromans bei mir gebrochen und ich habe schon den nächsten Briefroman auf meinem Nachttisch liegen und der nächste Briefroman wird demnächst auch Einzug halten in Eat, Read, Sleep.
Wow.
Ja, wirklich ein ganz, ganz tolles Ding.
Ich könnte dir auch noch ein paar Briefromane.
Sehr gerne. Erstmal in homöopathischen Dosen.
Okay. Genau.
Irgendwann magst du dann vielleicht auch Bücher über Frauen an Küsten. Da gibt es auch noch ein paar schöne Sachen, die man empfehlen kann. Wir freuen uns aber.
Bücher an über Frauen an Küsten, die seltsame Dinge tun.
Wir werden etwas finden, denn das ist ja das Tolle. Wir kriegen von euch so unglaublich viele tolle Tipps und wir würden uns freuen und hoffen natürlich, dass ihr das auch weiterhin macht. Schickt uns an eatreadsleep@ndr.de
genau.
Die Bücher, die euch besonders am Herzen liegen, die ihr immer wieder in die Hand nehmt, die, wo ihr sagt, die haben wirklich mein Leben verändert vielleicht sogar oder mich zumindest so sehr berührt, dass ich finde, die solltet ihr auch dringend einmal in die Hand nehmen. Wir freuen uns, wen wir und was wir da alles noch entdecken werden. Und vielen Dank an allen, die das schon gemacht haben. Die Liste wird länger und länger, aber sie wird eben auch spannender und spannender.
Ja, und wir freuen uns übrigens besonders, wenn wir dazu eine richtige Geschichte noch kriegen. Also nicht einfach nur den Buchtitel oder ganz viele Buchtitel kriegen wir ja von manchen auch, sondern was Jan gerade gesagt hat, so eine richtige Geschichte dazu, was das Buch mit euch gemacht hat oder so. Das wäre cool.
Genau. Was wir aber auch bekommen und ganz viel bekommen, das sind Quizfragen mittlerweile von euch. Denn wir denken uns natürlich auch immer etwas aus, aber dann heißt es wieder, das war viel zu schwer, Jan, oder das war viel zu leicht, Katharina. Insofern freuen wir uns immer sehr, dass auch ihr uns Fragen schickt und wir die stellen können. Und deswegen schauen wir mal, was diesmal an Fragen dabei ist, die sich diesmal aber Katharina ganz alleine ausgedacht hat.
Das Quiz.
Ja, heute sind die Regeln ein bisschen anders. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Aber keine Sorge, Daniel, es sind keine Heathcliff-Regeln.
Und wir haben auch keine Buzzer diesmal dabei.
Wir haben leider keine Buzzer. Das wäre wahrscheinlich zu durcheinander, glaube ich.
Kann ja hier so auf die...
Wehe, wehe, wehe. Wir spielen mit zwei Teams. Einmal das Team Jan, da sind Ute und Rieke drin, die stellen wir gleich nochmal vor. Und das Team Daniel mit Oliver und Claudia.
Ja, das Gewinnerteam, Daniel, Oliver und Claudia. Oliver, wie bist du auf Eat, Read, Sleep? Da wird schon die Faust, die Bäckerfaust geballt, die Oliver-Faust. Wie bist du auf Eat, Read, Sleep aufmerksam geworden? Wie bist du zu uns gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kind im Prinzip. Ich habe einfach gedacht, ich müsste meine Podcast-Auswahl, die ich habe, um auch einen Literatur-Podcast erweitern und habe mich auch ein bisschen, glaube ich, von eurem Logo inspirieren lassen. So wie beim Weinkauf so ein bisschen. Das fand ich ganz ansprechend. Hab dann einfach reingehört und so. Ich habe alle Folgen mittlerweile zweimal durch und bin dann immer jetzt schon ganz traurig, dass es nicht gleich weitergeht. und war ganz begeistert, fand es also wirklich großartig und fühle mich so ein bisschen wie so Teil des Teams. Man fühlt sich so ein bisschen we are family, als wenn man dazugehört und mag es einfach sehr gerne, deswegen bin ich ja hier und ja, bin einfach begeisterter Fan von Eat, Read, Sleep, also nichts weniger als das.
Judge Podcast by its cover, das geht in durchaus Fall? In diesem Fall schon. Jetzt bist du heute der einzige Mann unter sonst Hörerinnen. Was spricht dich, welche Bücher sprechen dich denn so an? Was liest du am liebsten?
Ja, also ich würde euch da jetzt gerne mal mitnehmen zu meinem Bücherregal oder zu meinen Bücherregalen, aber es ist tatsächlich so, dass da im Schwerpunkt Sachliteratur drin ist. Aktuell liegt Sebastian Haffner Preußen ohne Legende auf meinem Nachttisch und wahrscheinlich habe ich da einfach auch mein Defizit erkannt und habe deswegen einfach gedacht, okay, ich brauche einfach ein bisschen mehr Inspiration. Und habe dann einfach tatsächlich auch, während ich kürzlich länger krank war, den Ken Follett, den ihr empfohlen habt, mir angehört. Übrigens großartig, also manches schaffe ich einfach auch gar nicht, zeitlich, also angehört, aber auch empfohlen. Die Oxbridge fällt mir gerade ein, ich glaube, das geht in Richtung Katharina, die war da auch sehr begeistert. Habe aber auch wieder, Katharina, die Kinderbuchreihe mit den Geisterjägern. Ich habe den Titel jetzt nicht parat, eine Freundin weiterempfohlen. Die hat auch alles schon durch. Ja, genau. Hat auch alles schon durch und lass mich da, wie gesagt, so ein bisschen auch inspirieren. Also quasi meine Sachen stehen noch da, vieles ungelesen im Sachbuchbereich, aber nehmen dann eure Sachen gerne Elbleuchten, gerne auch mit und versucht da ein bisschen meine schwache Seite so ein bisschen abzurunden.
Aber das ist ja ein erhebliches Portfolio, Sachbücher, Haffner auf der einen Seite und dann Elbleuchten auf der anderen Seite. Erster Band, können wir ja nochmal sagen, Daumen hoch. Ja. Zweiter Band,
schwächelt ein bisschen. Schwächelt aber ein bisschen. Wir wollen es jetzt auch nicht schlecht reden.
Nein. Claudia ist auch noch in meinem Team. Claudia, hallo, wie bist du denn zu uns gestoßen in die Eat, Read, Sleep Lesefamilie?
Hallo, durch die Werbung. Ja. Irgendwie habe ich einen Jingle gehört und dachte, okay, es geht nicht nur um Bücher, sondern auch um Essen. Und ich kann immer nur an Veranstaltungen teilnehmen, wo es auch um Essen geht. Und dann habe ich reingehört und dachte, na gut, Literatur, well. Vielleicht bin ich ja nicht so der Feuilleton-Leser, sondern ich lese zum Vergnügen. Mhm. Und dann war das erste Buch gleich Der Gesang der Flusskrebse. Ja. Und das hatte ich schon gelesen. Und dachte, okay, dann kann ich vielleicht auch mitreden. Und dann habe ich jede Folge gehört und jetzt mittlerweile auch zweimal gehört, denn ihr erscheint ja nur 14-tägig und habe eine Menge Bücher da stehen, die jetzt noch gelesen werden wollen.
Bist du denn eine schnelle Leserin? Also bist du, wie ist das, Hase, Igel oder Fisch? Also wie ist dein Lesetempo so?
Das war interessant, diese Einordnung, als ihr das hattet. Mhm. Und ich glaube, ich bin Schnellleser, also Hase. Mhm. Und habe dann aber das, was Katharina schon mal angesprochen hat, man flügt dann manchmal über manche Sachen drüber. Mhm. Und das ist mir tatsächlich auch passiert bei den Podcast-Folgen. Wenn ich also das zweite Mal höre, habe ich auch Bücher angenommen oder anders wahrnehmen können, als ich es beim ersten Mal gemacht habe, weil ich so dachte, okay, wie ist der Bestseller? Oh Mist, gut, da brauche ich nicht lesen. Das ist beim zweiten Mal, also es lohnt sich tatsächlich, es zum zweiten Mal zu hören und insbesondere, wenn man das Buch dann gelesen hat.
Jetzt ist dein Ereignisfenster, jetzt ist deine Chance auf deine Frage an uns. Also gibt es eine Frage, die du immer mal beim Blick hinter die Podcast-Kulissen stellen wolltest?
Tatsächlich nicht beim Blick hinter die Kulissen, aber zum Podcast an sich. Mhm. Wer hatte denn diese grandiose Idee, in Pandemiezeiten mit so einem Podcast anzufangen, wo wir alle so viel Schönzeit zum Lesen hatten? Und dann die zweite Frage oder die Unterfrage, wieso ihr drei?
Das ist eine ganz lange Geschichte.
Genau, um es kurz zu sagen, Katharina hatte die Idee, wir müssen dringend was machen, ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, Jan, wir müssen zusammen etwas tun. Und dann haben wir überlegt, wir arbeiten ja für unterschiedliche Wellen beim NDR, wir holen noch jemanden dazu, weil wir es zu zweit auch gar nicht schaffen. Und so kam Daniel ins Spiel. Das ist tatsächlich eine Idee, die von uns dreien stammt, hinter den Kulissen von vielen Menschen mitentwickelt wurde. Aber ja, es ist schon unseres. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum wir hier sitzen.
Aber das mit dem Essen war schon meine Idee. Da habe ich auch so ein bisschen reingeschnackt. Und ich dachte schon echt nach ein paar Folgen, oh, was habe ich denn da mir eigentlich ausgedacht? Jetzt muss man sich so viele... Ich hatte ein paar Essen im Kopf, literarische Gerichte. Aber das war dann auch relativ bald irgendwie erschöpft. Und jetzt muss ich richtig auch suchen. Macht auch total viel Spaß. Aber es ist schon auch eine Herausforderung.
Und was ganz schön ist, wir kannten uns alle drei schon so vorher. Wie gesagt, wir arbeiten alle beim Norddeutschen Rundfunk schon sehr lange und kannten uns aus unterschiedlichen Kontexten, aber noch nicht so richtig gut. Und wir saßen also jetzt auch zum ersten Mal zusammen im Studio. Und wir lernen uns jetzt auch etwas besser kennen. Dass Jan kein Fisch mag zum Beispiel oder kein Fisch ist, das war für mich wirklich ein Schock. Ich habe das nicht gewusst. Das war eine totale Überraschung. Und man merkt auch, wie wir in unserer Unterschiedlichkeit, also man hat es ja an der Judith-Hermann-Diskussion jetzt auch gerade gemerkt, dass Jan einen anderen Zugang zu Literatur hat als Katharina und ich. Und das ist, dass wir so eine Diversität auch haben in unserer Podcast-Host-Riege, die dann auch möglicherweise dem Hörerinnen- und Hörerkreis dann so entspricht. Also so eine Verschiedenheit und so eine Buntheit, die es irgendwie auch in den Buchdiskussionen gibt. Das ist eine Erfahrung, die ganz spannend war für mich jetzt im ersten Jahr.
Wir haben jetzt schon gebondet. Und du hast schon mit deinem Team gebondet, glaube ich. Jetzt ist aber mal Jan... Muss ich jetzt auch noch mit seinem Team sich ein bisschen vertraut machen, bevor es hier ans Eingemachte geht.
Ja, aber ich glaube, das geht ganz leicht, denn ich sehe zwei Frauen, die sehr belesen aussehen und auch schon sehr freundlich jetzt anlächeln. Ute und Rieke, super, dass ihr in meinem Team seid. Und ich fange mal mit dir an, Ute. Was ist denn so deine Fachkompetenz, wenn wir jetzt über Bücher reden? Bei welcher Frage hebst du sofort den Finger, bei welcher Kategorie und sagst, das ist meins?
Also das sind tatsächlich auch Kinderbücher oder spezieller noch Bilderbücher. Ich bin Grundschullehrerin und leite auch in der Schule einen Leseklub und lese da natürlich alles, was auf den Markt kommt, um die richtige Auswahl für Mädchen, aber vor allen Dingen auch für die Jungs zu treffen. Also gerade aktuell Superheldenbücher in einfacher Sprache, das kommt mega gut an. Also da ist so meine berufliche Heimat und privat lese ich querbeet alles Mögliche. Vom Krimi über Sachbuch, über zeitgenössisch.
Dann kann ja gar nichts mehr passieren, also, weil mit Kinder- und Jugendbüchern kenne ich mich ja nicht so gut aus. Also ist das perfekt abgepasst, dass du mit dabei bist.
Genau, deswegen habe ich mir auch gewünscht, in deinem Team zu sein. Ich dachte, wir könnten uns ergänzen.
Das heißt, wenn wir jetzt über Literaturnobelpreisträger der 70er Jahre reden würden, dann würdest du sagen, ach nee, geh mal lieber zu Claudia und Olli.
Aber nicht so meine Baustelle.
Die Gefahr besteht nicht, kann ich schon mal sagen.
Ah, verstehe, schauen wir mal. Wie sieht es denn bei dir mit dem Essen aus? Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das dürfte mir auf gar keinen Fall auf den Tisch kommen? Ja.
Also ich habe euch tatsächlich mit in die Küche genommen, da höre ich euch nämlich auch immer. Und was mir gar nicht auf den Tisch kommen darf, ist Sellerie und Fenchel.
Ja,
das ist nicht
eklig.
So meins, aber ich liebe Fisch. Ja.
Super, Gegensätze ziehen sich an. Toll, dass du in meinem Team bist. Das kann nur gut werden. Und toll, dass du auch dabei bist, Rieke. Wo würdest du denn sagen, was ist so deine Literatur, dein Literaturspezialgebiet? Was liest du am liebsten?
Ich würde es eigentlich ähnlich sagen. Also ich glaube, Kinder- und Jugendbücher habe ich jetzt auch viel gelesen, lese ich auch teilweise immer noch sehr gerne. Aber ich lese auch total gern Geschichtliches, Liebesromane, sehr viele Krimi. Mir hat die Gemachschreie, die immer in der Bestseller-Challenge hattet, sehr gut gefallen. Genau, ich habe jetzt gerade ganz begeistert Altes Land gelesen, über Pfingsten. Das war natürlich jetzt passend mit Dörte Hansen gerade. Das hat mir... So gefällt mir eigentlich alles. Hauptsache, der Schreibstil fängt mich ein und dann darf das Thema eigentlich relativ offen sein.
Genau. Jetzt haben wir ja ganz unterschiedliche... Ja, Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, ich bin ganz neidisch, dass ihr die Harry Potter Geburtstagstorte habt, weil ich bin ganz großer Harry Potter Fan seit der dritten Klasse. Da habe ich damals alle vier Teile in einer Woche verschlungen und jetzt bin ich ganz neidisch, dass ihr das essen dürft. Genau.
Wir stellen ja das Rezept online und dann kannst du es vielleicht nachkochen oder wir können vielleicht Marco überzeugen, dass er mal so eine Torte wohin schickt. Wo sitzt du gerade?
In Regensburg.
Genau. Oh, das ist ein weiter Weg.
Aber es kann auch nach Kiel geschickt werden, da wohnt meine Mama. Also ich würde sie auch da abholen.
Es ist ja eine magische Torte, die wird diesen Weg irgendwie schon durchhalten.
Ich glaube, du erwächst jetzt hier große
Erwartungen. Wir haben ja immer so unterschiedliche Kategorien. Was ist denn deine Lieblingskategorie? Wo würde dein Herz aufgehen, wenn Katharina sagt, jetzt kommt ein Buch in einem Satz, Fun Fact, was auch immer?
Tatsächlich ein Buch in einem Satz mag ich immer sehr, sehr gerne. Und was mir auch gefällt, ist dieses Litty-Click. Das finde ich auch immer ganz spannend, da mitzuraten. Und ganz oft google ich danach noch Autoren und Autorinnen und schaue mir eigentlich so an, was die alles gemacht haben. Und das finde ich irgendwie immer sehr, sehr spannend. Genau.
So ist es ja auch
gemeint. Erster Hinweis, es ist ein Mann.
Genau.
Das schließt schon mal 50% aller Autoren aus. So. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Und wie das geht, erklärt Katharine jetzt nochmal.
Ja, gleich geht's los. Seid ihr schon ein bisschen aufgeregt?
Total.
Ja. Also, es gibt 6 Fragen insgesamt. Das heißt, für jedes Team 3 Fragen. Guckt mal hier nicht so auf meine Zettel. Ich habe hier das schon extra so ein bisschen abgebaut. Achso, okay, ist gut. Für jedes Team 3 Fragen. Jedes Team bekommt abwechselnd eine Frage. Ihr habt ungefähr 1 Minute Zeit. Ihr sollt also nicht gleich reinrufen, wenn ihr es wisst, sondern euch lieber ein bisschen beraten mit euren Teams von Hörer zu Hörer und eben auch mit Jan und Daniel. Und wenn ihr die Frage, noch eine neue Regel, wenn ihr die Frage ohne Multiple Choice beantworten könnt, dann gibt es für die richtige Antwort 2 Punkte. Und wenn ihr sie mit Multiple Choice aber dann richtig beantwortet, gibt es 1 Punkt. Soweit alles verstanden?
Ja,
gut. Oder
was haben ist denn, wenn wir die Frage von Daniel beantworten
das
können?
Das ist nicht erlaubt.
Vorgesehen. Gut.
Genau, wenn das jeweilige andere Team dran ist, dann würde ich empfehlen, möglichst ganz leise zu bleiben und nicht irgendwie aus Begeisterung die Lösung zu rufen, weil wenn die dann wiederholen, dann ist es deren Punkt. Also auch ein bisschen Zurückhaltung ist gefragt. Fällt euch ja gar nicht schwer. Nee, ist klar. So, wir fangen direkt an, würde ich sagen, mit der ersten Runde. Und die Kategorie ist Fun Fact. Frage an Team Jan. Der Graf von Monte Cristo ist ein weltberühmter Roman von Alexandre Dumas, der übrigens nächsten Monat Geburtstag hat. Monte Cristo ist auch eine edle kubanische Zigarrenmarke. Woher stammt der Name dieser Zigarrenmarke? Wollt ihr das ohne Multiple Choice versuchen?
Ich schaue in etwas ratlos aussehende Gesichter bei euch.
Vielleicht wäre Multiple Choice besser. Wir können es gerne versuchen, aber...
Sind wir denn raus, wenn wir es falsch machen vor dem Multiple Choice? Oder haben wir
ja
einen Freischuss?
Dann seid ihr dann natürlich
raus. Du kennst die Regeln gar nicht.
Doch, ich habe das aber schon so verstanden.
Nee, ihr müsstet euch jetzt schon sehr sicher sein, dass ihr es ohne Multiple Choice wagt.
Aber du hast einen Verdacht, Rieke.
Aber ihr
oder
könnt
noch
ja
nicht
schon mal ein bisschen reden, was es sein könnte. Wenn, also solange ihr nicht einloggt, ne, gilt es natürlich nicht.
Rieke, du hast ja einen Verdacht, scheint es, oder?
Ich habe jetzt überlegt, das ist eine kubanische Zigarrenmarke, glaube ich. Vielleicht ist es irgendwas in Richtung kirchlich. Monte Cristo klingt so religiös, dass man da irgendwie in eine Richtung gehen könnte.
Ja, hast du denn eine Ahnung? Was dann eine Frage für Daniel gewesen wäre eigentlich. Der hätte es wahrscheinlich schon längst gewusst. Ich hatte auch überlegt, ob es vielleicht mit dem Christus auf der, das heißt ja der Berg Christi, glaube ich, oder so, ob das was mit dieser Jesus-Statue zu tun hat, die aber nicht in Kuba steht, sondern woanders. Mit dem Graf von Monte Cristo hat es wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun.
Es ist ja noch ein Literaturquiz immer noch.
Ach so, ne? Auch das noch.
Nur noch mal kurz angemerkt.
Dann sag doch noch einmal die Frage, bitte.
Hier werden auch noch Tipps gegeben, interessanterweise.
Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf jeden Fall zum Multiple Choice über. Also, woher hat die kubanische Zigarrenmarke Monte Cristo ihren Namen? A. Der Gründer der Marke war ein enger Freund von Alexandre Dumas. B. Die Romanfigur der Graf von Monte Cristo hat ein reales Vorbild und stammt aus einer Zigarrendynastie. Oder C. In der Zigarrenfabrik war es üblich, den Arbeitern vorzulesen und der Roman der Graf von Monte Cristo war besonders beliebt.
Na, das ist ja so ein Beispiel aus dem Buch Spazierer, wo in irgendwelchen Fabriken vorgelesen wird. Da muss ich dagegen sein. Habt ihr eine Idee?
B ist bestimmt eine Falle. B ist bestimmt die Falle. Das klingt so wahnsinnig realistisch. Was war nochmal A?
Ich sage jetzt nochmal A und dann müsstet ihr relativ schnell zu einer Lösung kommen. A, der Gründer der Marke war ein enger Freund von Alexandre Dumas. B, die Romanfigur hat ein reales Vorbild, stammt aus einer Zigarrendynastie. Oder C, in der Zigarrenfabrik wurde vorgelesen.
Also ich würde, glaube ich, mit C gehen.
Wurde vorgelesen, aber okay.
Ich mit A.
Yeah.
Ihr müsstet euch jetzt kurz einigen.
Dann nehmen wir A. Wir gehen mit A.
Ihr sagt
dann
beide A. Okay, gut. Dann beuge ich mich der Mehrheit, denn ich bin auch nicht sicher. Also loggen wir ein und sagen in diesem Fall A.
Ich weiß ja nicht, was du gesagt hättest, aber Rieke hätte recht gehabt. C ist die richtige Lösung. Tatsächlich war es, ich finde es eine irre Geschichte, es war in Zigarrenfabriken auf Kuba üblich, den Zigarrendrehern, den Torcedores oder wie die heißen, bei der Arbeit vorzulesen. Zeitungen, Romane und Theaterstücke, sie wollten tatsächlich Bildung vermitteln dadurch. Und in der Fabrik, aus der die Monte Cristo Zigarren stammen, war der Roman von Dumas besonders beliebt. Es gibt... Ja,
und bitte. In dem Buchspazierer ist die Leiterin dieser Fabrik, wo vorliest, auch irgendeine Südamerikanerin. Wahrscheinlich habe ich das Buch doch unterschätzt.
Ja, vielleicht. Es gibt übrigens auch eine Zigarre, die Romeo y Julieta heißt. Ah. Mhm. Mhm. Interessant, oder? Fand ich eine irre Geschichte.
Das ist jetzt die Frage
Geschichte.
Für Daniel wahrscheinlich.
So, das sind
die Frage
leider
hätten wir lieber gehabt.
Die Frage hättet ihr lieber gehabt.
Gut, genau. Ich lerne bei der nächsten Frage, Rieke, hören wir stärker auf dich.
Ja.
Okay, jetzt kommt die Fun-Fact-Frage an Team Daniel. Die ist ein bisschen kürzer, das geht jetzt auch ein bisschen schneller, glaube ich. Naja, die Frage ist kürzer, aber nicht einfacher. Welche Autorin hat eine Schafrasse vor dem Aussterben bewahrt? Weiß das jemand auf Anhieb? Oliver,
Claudia,
Daniel.
Nein, ich sehe Kopfschütteln. Wir sind ein bisschen effizienter. Wir sind effizienter und wir gehen auf Multiple Choice.
Okay, also... Autorin Schafrasse vor dem Aussterben bewahrt, war das A. Beatrix Potter oder B. A.L. Kennedy oder C. Rosamunde Pilcher?
Ja, eure Einschätzung. Ich sehe Stirnrunzeln. Olli, du würdest auf C gehen, auf Rosamunde Pilcher.
Ich gehe mal auf C, weil ich mit A.L. Kennedy nichts anfangen kann und die Kollegin Potter eher zu Harry Potter gesteckt habe, also C.
Die ja, Kollegin eben. Potter hat mehr mit Zahlen, mit Pflanzen. Mhm. Die hat ja ganz viel für die Erhaltung der Arten der Pflanzen getan in England.
Aber dann hat die doch schon, ich glaube ja, Rosamunde Pilcher ist so eine Katharina Marenholz Heathcliff-Falle. Ich glaube das nicht. Ich glaube, sie will uns locken mit irgend sowas. Ja. Ich glaube dann eher, wenn du diesen Draht hast zu einer Frau, die für Artenerhalt zuständig und das zufällig also in der Flora, dann kann das auch vorne. Also ich wäre dann für Potter, ehrlich gesagt. Olli, wie ist deine Meinung?
Ich gehe da mit, obwohl ich denke, vielleicht hat Katharina uns da extra hingelockt, weil sie denkt, ja Leute, Pflanzen sind keine Schafe. Aber okay. Ich gehe mit.
Also ihr lockt
Daniel,
ein?
Weißt du denn, wer die Frau Kennedy ist?
Nee.
Daniel, weißt du, wer die Frau
nein,
Kennedy ist?
Nein. Okay. Dann lass uns doch jetzt mal, ich fand deine Spur mit dieser Artenvielfalt super, wir nehmen Potter.
Ihr lockt A, Beatrix Potter ein und das ist richtig.
Ja!
Yay! Rosamunde Pilcher war, du kennst mich inzwischen zu gut, eine Falle. Und A.L. Kennedy ist eine schottische Autorin, deswegen war das auch so ein bisschen eine Falle, weil es in Schottland ja so viele Schafe gibt. Beatrix Potter, das ist die Autorin ja von Peter Hase oder Peter Rabbit, die hat tatsächlich 1906 eine Farm im Lake District gekauft und da Hertwig-Schafe gezüchtet. Und sie hat auch immer Tweed-Kostüme aus dieser Schafswolle von diesen Schafen getragen. Sogar bei ihrer Hochzeit gibt es großartige Fotos davon. Und diese Schafe haben Preise gewonnen und am Ende hat sie tatsächlich die Rasse vor dem Aussterben gerettet und hat, als sie gestorben ist, 16 Quadratkilometer Land dem National Trust vererbt. Bedingung, Hertwig-Schafe müssen dort gehalten werden. Also Claudia, sehr cooler Hinweis
sehr
von dir.
Sehr guter Hinweis. Daumen hoch.
Ich notiere hier einen Punkt für Team Daniel.
Habe ich auch den Schwesternbüchern übrigens.
Ach, guck mal Jan.
Mensch.
Hast wohl nicht alle gelesen.
Nee, ich habe noch nicht alle
gelesen.
Du musst
dir nochmal schnell von deiner Mutter zurückleihen. So, nun kommt eine neue Kategorie. Die heißt Mehr ist mehr und hier kann man Punkte sammeln. Das ist auch neu. Es gibt mehrere richtige Antworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen halben Punkt. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich sagen würde, nennt mir berühmte Hasen der Literaturgeschichte, dann könntet ihr euch kurz beraten und sammeln und könntet sagen Peter Rabbit, der Märzhase aus Alice, Felix, Klopfer und so weiter und bekommt für jeden richtigen Hasen einen halben Punkt. Auch hier ungefähr eine Minute Zeit. Wir sehen das jetzt nicht so super eng. Also wenn jetzt jemand nachstoppt, wie lange das eben war, das war ein bisschen länger, aber nur so anhaltspunktmäßig. Ne? Ist ja alles ein Spiel. Und sollt euch beraten, bevor ihr alles so reinruft. Aber dann, ne, es gibt keine Abzüge, wenn ihr einen falschen nennt. Okay? So, jetzt muss ich hier vorsichtig. Frage, wir fangen wieder an mit Team Jan. Frage an Team Jan. nennt mir die Protagonisten aus Pippi Langstrumpf Band 1 mit Vor- und Nachnamen soweit bekannt.
Ich freue mich auf die Grundschullehrerin. Also.
Tommy und Annika.
Mit Vor- und Nachnamen.
Ja, wie heißt denn der Nachname?
Oh, das ist schwierig.
Larsson, Svensson, Bengtsson. Pippi Lotta, Victualia, Ephraim, ja. Schokodina.
Okay, ein Vorname und ein Nachname würde reichen.
Okay, also Pippi Lotta Langstrumpf kriegen wir hin. Tommy und Annika.
Ja, okay.
Was ist mit Herrn Nilsson? Gilt das als Vor- und Nachname?
Nee, Personen, also keine Tiere.
Wie hieß denn die Lehrerin? Ja. Die hieß deren Frau.
Aber da wissen wir auch nicht den Vornamen, ne?
Ach so, stimmt, genau.
Okay, denn wir wollten ja keine Hießgriff-Regeln. Wenn es so kompliziert, dann machen wir nur einen Namen. Ohne, also entweder Vorname oder Nachname. Ich bin ja nicht so. Dann fang doch vielleicht einfach mal an und ich hake ab, was richtig ist.
Okay,
wer will anfangen? Dann haben wir Tommy und Annika. Mhm.
Natürlich Pippi Langstrumpf selbst, also Pippi Lotta.
Genau. Die Lehrerin Frau.
Die hat sie immer Bröseline genannt, aber ich weiß nicht, wie die richtig heißt.
Aber ist ja auch ein Name, Bröseline.
Ja, ist ein Spitzname, ne? Das gilt.
Okay.
Und der Vater natürlich noch, ne? Von Ephraim muss er heißen, weil es ist ja Ephraims Tochter, also muss der Vater ja Ephraim heißen.
Ja, das ist korrekt. Mhm. Soweit können wir schon mal gehen. Also Pippi Langstrumpf, Ephraim Langstrumpf, Tommy Settergren, Annika Settergren.
Die Mutter Settergren.
Und gut, das ist jetzt ein bisschen sehr billig erspielter Punkt. Dann gab es noch Polizisten und Diebe. Okay. Jetzt wäre die Zeit rum. Jetzt muss ich leider abbrechen, beziehungsweise die Punkte verteilen. Also ihr hattet 4 richtige, 4 halbe Punkte.
2 gute Punkte.
4 halbe immerhin. Punkte macht 2 ganze Punkte. So, das habe ich jetzt toll ausgerechnet. Die zweite Frage in dieser Kategorie, mehr ist mehr an Team Daniel. Das ist jetzt, na gut, mal sehen, was ihr sagt. Nennt mir die deutschen Titel der Harry Potter Bände. Passend zu unserem heutigen Essen habe ich das ausgewählt.
Harry Potter und der Stein der Weisen. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Harry Potter und der Feuerkelch.
Möchte noch Harry jemand Potter. Vielleicht ein paar Harry Potter?
Nein, jetzt nicht unterbrechen, wir sind im Flow. Das ist eine Teamleistung.
Okay.
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Harry Potter und der Halbblutprinz. Die anderen könnt ihr, da fehlt noch einer.
Einer fehlt
oder
noch.
Nicht? Ich kann auch
einer
nicht
fehlt noch.
Ja, genau. Zwischen Feuerkelch und Halbblutprinz.
Kammer des Schreckens, hatten wir die?
Ja, Kammer des Schreckens haben wir.
Ja, ist der erste.
Man muss das auch so machen wie bei so einem Fußballspiel, wenn es schon 10-1 steht. Man muss ja auch so ein bisschen...
Nicht noch nachtreten. Wir wollen jetzt auf keinen Fall den 6. Band noch nachtreten. Gut, dann, das war alles richtig.
Lass ich Rieke sagen.
Ja genau, lass Rieke, sag mal, du weißt das bestimmt.
Und der Orden des Phönix ist
richtig. Ja, genau.
Komm, das ist doch ein halber Punkt für uns, oder?
Nein, man muss nicht nachtreten, Daniel.
Ja, wir könnten doch vielleicht
wenn,
so...
Wenn ihr jetzt die Lehrerin nennt, dann kriegt ihr auch noch einen halben Punkt.
Ach.
Hier ist Cliff.
Sehr gut, sehr schön. Okay, ich rechne kurz, es waren 6 halbe Punkte, macht 3 weitere Punkte für Team Daniel. Mit meiner Mathe geht's ganz gut heute.
Also Claudia, das ist ja schon mal, du bekommst schon mal die Eat, Read, Sleep Ehrennadel dafür. Also die ist dir schon mal sicher. Ne?
So, jetzt kommt eine weitere neue Kategorie. Ich wollte mich ja nicht lumpen lassen zu unserer Spezialfolge hier. Und zwar, ich weiß gar nicht, warum wir die noch nicht hatten, die Kategorie, die ist super. Und zwar heißt die Personenbeschreibung.
Aha.
Es sind Beschreibungen von literarischen Figuren, also Protagonisten, Protagonistinnen aus Romanen, die aber so, also wie sie die Autoren selber beschrieben haben. Also Zitate aus Büchern, die die Person beschreiben. Frage an Team Jan. Welche Buchheldin wird hier beschrieben? Sie war keine wirkliche Schönheit. Zu wenig harmonierten in ihrem Gesicht die feinen Gesichtszüge ihrer Mutter mit den derben ihres Vaters. Aber es war ein faszinierendes Gesicht mit spitz zulaufendem Kinn und kräftigem Unterkiefer. Eine Minute Zeit zur Beratung. Ich habe es ein bisschen eingekürzt. Also.
Habt ihr eine Idee? Ich denke spontan an Emma von Jane Austen. Ich weiß nicht, ob ihr die im Ohr habt.
Nee, die hatte ich jetzt nicht im Ohr, aber das kann sehr gut sein. Das Buch habe ich auch nicht gelesen.
Ich kann Multiple Choice.
Ich auch nicht. Aber ich vertraue dir blind.
Na, warten wir erstmal, was das Multiple Choice ergibt, oder?
Multiple Choice.
Obwohl, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir jetzt direkt lösen, ne?
Ach.
Wir haben nichts zu verlieren, ja.
Nein, jetzt gönnt euch doch nochmal das Multiple Choice. Das ist jetzt ein kleiner Hinweis.
Wenn du das so sagst, dann gönnen wir uns doch mal das Multiple Choice und gucken mal.
Also, ich lese nochmal das Zitat einmal vor. Sie war keine wirkliche Schönheit. Zu wenig harmonierten in ihrem Gesicht die feinen Gesichtszüge ihrer Mutter mit den derben ihres Vaters. Aber es war ein faszinierendes Gesicht mit spitz zulaufendem Kinn und kräftigem Unterkiefer. Wer wird hier beschrieben? A. Scarlett O'Hara aus Vom Winde verweht. B. Elizabeth Bennet aus Stolz und Vorurteil. Oder C. Emma Bovary aus Madame Bovary.
Oh, dann habe ich einen Verdacht.
Dann nicht Emma aus Jane Austen.
Dann nicht Emma. Aber bei Jane Austen ist es ja so, dass die Mutter eher nicht aus der feinen Familie stammt, wenn wir uns erinnern. Ne? Bei Stolz und Vorurteil, also ist das ja eher auszuschließen. Bei Madame Bovary dagegen schon, da will die Mutter unbedingt ja, dass ihre Tochter so edel und kultiviert aufwächst wie möglich. Und Scarlett O'Hara muss sich passen. Habt ihr das? Das ist ja eins von Katharinas Lieblingsbüchern. Nee.
Vor Jahren gelesen. Aber also
ich muss sagen, ich hätte zuerst B gedacht, weil ich noch weiß, dass ja die nicht so schön ist, die Tochter eigentlich, und dann doch den Reichsten bekommt. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass es vielleicht doch sie ist. Aber sonst würde ich, glaube ich, mit Scarlett O'Hara gehen.
Da wir beim ersten Mal nicht auf dich gehört haben, Ute, wie wäre es, wenn wir Rieke vertrauen und dann doch auf Stolz und Vorurteil gehen?
Unbedingt. Unbedingt.
Keine Garantie, aber okay.
Das macht nichts. Wir loggen ein. Wir
loggen
ja nichts
A,
zu verlieren.
Scarlett O'Hara vom Winde verweht ein.
Nein.
Yes!
Ja, super.
Ihr wolltet Jane Austen haben. Die wollten Jane Austen haben.
Rieke, du hast zum Schluss gesagt Scarlett O'Hara, richtig?
Ja,
genau. Also ich war mir nicht ganz sicher, welches von beiden, aber das waren auf jeden Fall meine beiden Tipps. Und zum Schluss hatte ich Scarlett O'Hara.
Da hat sie gesagt.
Da wir eh nicht mehr gewinnen können, lassen wir das gelten und sagen,
wir hören uns die Aufzeichnung.
Das ist ja gut.
Jan hat Jane Austen, aber er wollte auf Rieke hören. Rieke hat Scarlett gesagt.
Das ist doch diese.
Ich frage sonst in die Regie.
Das ist doch die neue Übersetzung, die jetzt anders lautet. Sie war nicht eigentlich eine schöne Frau zu nennen.
Sie war nicht wirklich schön zu nennen, hieß es früher. Und jetzt heißt es, sie war keine wirkliche Schönheit. Das ist ein absolut verdienter Punkt für Team Jan.
Großartig.
Sehr gut. Ganz
auf
großartig.
Die Jugend Danke. Gehört. Gut gemacht. So. Personenbeschreibung an Team Daniel. Welcher Buchheld wird hier beschrieben? Er war mehr als 6 Fuß groß und so ungeheuer hager, dass er noch weit größer wirkte. Seine Augen waren scharf und durchdringend und seine schmale, falkenhafte Nase verlieh ihm insgesamt den Ausdruck der Wachsamkeit und Entschlossenheit. Ist hier die Rede von A. James Bond, B. Sherlock Holmes oder C. George Smiley?
Also James Bond würde ich jetzt, also wie ist eure Meinung, Oliver, Claudia, würde ich eher nicht sagen.
Ich habe die Bücher nicht James gelesen. Bond.
Also ich hätte jetzt spontan gesagt, den stelle ich mir auch ganz anders vor. Also ich würde jetzt eher so auf Sherlock Holmes gehen irgendwie.
Habt ihr denn von den Personen ein Bild vor Augen, mal unabhängig von den, im Film ist es ja nicht immer genau gleich,
ist aber
so.
Gleich,
George Smiley zum Beispiel? Könnt ihr, wisst ihr, wie
Smiley
der aussieht?
Nicht, beim Rest natürlich schon. Smiley nicht, vom Rest natürlich schon. Ah. Aber
ich höre gerade aus der Regie, ich habe sofort Multiple Choice gemacht. Das heißt, Entschuldigung.
Du hast uns theoretisch schon die Möglichkeit gebracht.
Ja. Ihr hättet sonst natürlich direkt gelöst.
Genau, wir hätten direkt gelöst. Genau.
Ich denke, das kann man mir jetzt mal kurz verzeihen. Was würdet ihr denn jetzt einloggen?
Wie ist eure Meinung, Claudia, Oliver, was würdet ihr? Also ich würde eher zu, also ohne es zu wissen, vom Gefühl her, von meinem inneren Bild, das ich so habe, vom inneren Auge, sehe ich eher so Sherlock Holmes. Was macht das mit euch?
Katharina hat ja so eine leichte James-Bond-Schwäche, ne?
Ah, also, das stimmt.
Ja, aber es ist ja nicht immer alles. Das ist
eine taktische Beantwortung. Genau, es kann manchmal eine Falle sein.
Es kann eine Falle sein, es kann keine Falle sein.
Ja, ich habe diesmal keinen fallen Vibe irgendwie.
Mehr
so.
Kein fallen Vibe. Also
ich fände B sehr in Ordnung.
Okay, ihr geht auf B.
Machen wir doch B. Ich denke, das klingt vernünftig.
Und das ist richtig.
Ja!
Sehr gut.
Noch nicht mal knapp. Nach so vielen traurigen Erlebnissen, die ich beim Quiz gehabt habe im letzten Jahr. Ist es
also wenn ich das jetzt hier richtig ausgerechnet habe, dann hat das Team Daniel mit ein paar wenigen Punkten gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es war knapp. Sehr gut. Ja. Gegönnter und verdienter Gewinn.
Ja, und trotzdem aber toll. Danke euch, denn so haben wir wenigstens ein paar Punkte ergattern können.
Super.
Also super, dass ihr dabei wart und mich gerade in meiner schwachen Disziplin Kinderbücher unterstützt habt.
Das ist Tut mir leid, dass es doch so schwierig war. Ich habe so lange überlegt, dass es durfte ja auch nicht so leicht sein, sonst wäre es langweilig gewesen. Aber ich muss sagen, als Claudia alle Buchtitel von Harry Potter runtergerattert hat, dachte ich schon, ja. Ich hätte gedacht, dass man eher die Figuren aus Pippi Langstrumpf kennt. Aber gut.
Vielleicht lesen wir das nochmal.
Übrigens noch kleiner Nachtrag. Kling und Klang sind die Polizisten und Donner Carlsson und, oh Gott, jetzt habe ich es selber vergessen. Siehst du, das ist echtes Live-Gefühl. Blom und Donner Carlsson sind die Diebe.
Ja. Ute, Rieke, Oliver, Claudia, ohne euch hätten wir heute beide Jan richtig alt ausgesehen. also ganz schlimm. Das wäre infernalisch desaströs geworden. Vielen Dank. Toll, dass ihr dabei wart und dass ihr also wirklich gerade Claudia, also wie gesagt, Ehrennadel ist in der Post. Also unglaublich.
Aber Wer bitte soll die basteln?
Aber wir sagen ja immer, das Entscheidende ist das Mitmachen, weil man viel dabei lernt. Insofern nicht traurig sein, wenn ihr jetzt nicht so viele Fragen gewusst habt. Es war auf jeden Fall super, dass ihr dabei wart und wir wissen ja auch immer eine ganze Menge nicht. Das fühlt sich sehr gut an, dass wir nicht die Einzigen sind. Vielen Dank.
Ich glaube, dass wir immer noch ganz gut, nicht mehr ganz so gut in der Zeit liegen. Stimmt. Na gut, dann frage ich das jetzt nicht. Ich sag's einfach nur, Oliver, bitte überzeuge noch ein paar mehr Männer davon, den Podcast zu hören. Wir haben einen leichten Frauenüberschuss, glaube ich, bei uns in den Mails und würden uns über Männermails auch super freuen. So, und jetzt aber schnell zum Ende kommen. Wir haben voll überzogen. Oh Gott.
Wir kommen jetzt auf die Zielgerade, in die finale Runde dann, denn es geht darum, was wir in der nächsten Folge als Bestseller lesen.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Ja, heute sozusagen eine Live-Auslosung. Mhm. Und hier kommt die berühmte Bestseller-Dose. Und
liebevoll Jan, beklebt von
neu
Katharina.
Beklebt. Mhm. Es waren Kaffeeflecken drauf. Ich habe neu beklebt. Du darfst ziehen.
Großartig. Da drin sind ja immer die Bücher der Spiegel-Bestsellerliste der aktuellen und der Liste des unabhängigen Buchverlags. Zumindest die wir noch nicht gelesen haben. Also wenn es nicht mehr ganz so voll klingt, liegt das daran, dass wir einiges schon durch haben. Aber eben noch nicht alles. So, jetzt schauen wir einmal. Schüttel kräftig durch.
Davon wird es bestimmt besser.
Ganz sicher. Mache die Dose auf. So, Daniel, du sagst Stopp.
Stopp.
Dieses ganz hier soll es sein.
Prinzip.
Dann sind hier diese kleinen Bücher drin. Und ihr erfahrt es jetzt zuerst, sofern ihr das überhaupt sehen könnt. Ich halte es da mal hin. Wahrscheinlich ist das ein bisschen schwierig. Wir lesen Leila Slimani, Das Land der Anderen, Daniel. Und zwar schon in einer Woche, so wie es aussieht.
Weißt du, wie dick das Buch ist?
Sollte ich vielleicht immer dazu schreiben, ne? Wie viele Seiten das sind.
Die anderen Bücher von Leila Slimani waren nicht so dick, die ich jetzt gelesen habe. Also
ist übrigens
250 Seiten vielleicht, möglicherweise.
Das ist sehr scharf.
Ich glaube, das ist von der Independent-Liste, aber ich bin nicht ganz sicher.
Mhm. Ja. Gut. Freuen wir uns, wenn ihr auch mitlest.
Kennt einer das schon von euch? Kurzes Handzeichen. Keiner.
Kopfschütteln.
Ha, Überraschung für alle.
Horizonterweiterung.
Super. Wunderbar.
Ja, super. Ja, das war unsere Video-Geburtstagsfolge. Ein Jahr Eat, Read, Sleep. Mit einem Blick mal hinter diese wunderbaren Podcast-Kulissen hier in unserem Studio. Wir hoffen, das hat euch auch so viel Spaß gemacht wie uns hier.
Ja, und das erste Jahr mit Eat, Read, Sleep, das war schon mal also für uns auf jeden Fall total klasse. Wir haben viele neue Bücher kennengelernt, viele seltsame Bücher auch lesen müssen, aber ist ja auch schön. Dann weiß man wenigstens mal, was los ist auf der Bestsellerliste, finde ich.
Und das geht ja immer nicht immer nur darum, um gute Bücher zu haben, sondern es geht ja auch darum, über Literatur zu sprechen, sich über Bücher aufzuregen, auch wenn man ein Buch hasst. Denn es ist ja auch eine Emotion, denn es ist ja auch ein Gefühl, und das man äußern kann. Und das hat ja auch eine therapeutische Wirkung.
Ja, für Daniel.
Für mich ganz wichtig.
Daniel kann gar nicht mehr ohne den Podcast. Er braucht das als Therapie für schlechte Bücher.
Ich freue mich aber auch über gute Bücher, ja. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge vielleicht eins haben. Die geht schon Freitag online. Da könnt ihr dann hören, wie uns denn Leyla Slimani gefallen hat, das neue Buch von ihr. In einem fremden Land heißt es, glaube ich. Oder in einem, ich schaue nochmal ganz schnell nach, um es nicht falsch zu sagen. Das Land der anderen.
Ah, fast. Das Land der anderen.
So ähnlich. Also gleiche Worte, andere Reihenfolge. Schreibt uns immer weiter von euren Büchern, die euch gefallen, die euch begeistern, die eure Lieblingsbücher sind, eure Klassiker, eure All-Time-Favorites. Einfach per E-Mail an eatreadsleep@ndr.de.
Ja, und vielen Dank an euch sieben, die ihr heute dabei wart, die nicht nur zugehört habt, sondern aktiv mitgemacht habt bei unserem Podcast. Ja, einen großen Applaus.
Super geklappt.
Ganz toll.
Und wir hoffen natürlich, dass ihr weiter zuhört, dass ihr weiter auch mitlest und uns weiter per Mail auf dem Laufenden haltet, welche Bücher euch gefallen oder vielleicht auch ärgern. Und wir finden auch noch ein Buch, sage ich mal, wo wir einer Meinung sind. Jenny hat das ja schon geklappt.
Wir hoffen, dass wir sowas in unserem zweiten Eat, Read, Sleep ja auch mal live machen können und es nicht nur per Videoschalte, sondern richtig mit einer Bühne, ne? Das wäre mal was, oder?
Und mit Torte für alle.
Ja. Torte für alle.
Da sehe ich Daumen, die Daumen gehen hoch bei unseren Mitmacher, Hörerinnen und Hörern. Ja, viel Spaß bis dann beim Lesen. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Vielen Dank euch. Tschüss.
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 Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.